Gewitter bringen erlösende Abkühlung nach einem heißen Tag, sorgen aber auch für erstaunliche Dinge in der Atmosphäre. Zum Beispiel dafür, dass Pflanzenpollen Asthmatiker noch mehr ärgern als sonst. Wie? Das ist eines unserer Themen. Außerdem die Maske im Stadion, was weiß die Wissenschaft, wie viel sie bringt, und Parastronauten, Raumfahrer und Raumfahrerinnen mit körperlicher Beeinträchtigung. Gibt's bisher nicht, könnte sich aber ändern.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
Was war gestern Abend jetzt der größere Aufreger? Das Eigentor von Mats Hummels oder die Bilder, die bei der EM vorher aus Budapest kamen? Ein Stadion randvoll mit Fans, die meisten ohne Masken und das zu Corona-Zeiten. Auf jeden Fall war gestern Abend deutlich zu sehen, wie unterschiedlich es EM-Spielorte mit der Corona-Prävention halten. Ungarn wähnt sich mit Tests und Impfnachweisen auf der sicheren Seite und macht das Stadion voll. Deutschland, wie die meisten, fordert außer Tests oder Impfung auch Abstand und Sitzen und Masken. Da ist es spannend, dass just diese Woche auch noch mal Forscher aus Essen mit einer Studie aufwarten, die untersucht, ob die Bundesligaspiele die Infektionszahlen verändert haben. Philipp Breidenbach vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen ist einer der Autoren. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen, Sie haben ja verschiedene Spiele aus der ersten bis dritten Liga untersucht, in kleinen Stadien wie in großen mit rund 10.000 Fans. Haben die denn irgendwo das Infektionsgeschehen beeinflusst?
Wir haben uns die Spiele der ersten drei Ligen insgesamt angeguckt. Dort finden wir im Mittel keine Effekte. Wenn wir uns dann aber beschränken auf die erste Liga, dann finden wir tatsächlich Effekte der Spiele im Nachgang der Spieltage, die in etwa bei 0,6 Inzidenzpunkten pro Tag liegen.
Wie haben Sie das untersucht? Sie haben geschaut, wo wird gespielt und was passiert danach im Landkreis? Oder auf welche Zahlen haben Sie geschaut?
Ja, was es ja nicht gibt, ist die Nachverfolgung der genauen Infektionsorte. Also sowas gibt weder die Corona-Warn-App her, noch gibt es die Kontaktnachverfolgung der Ämter her. Das heißt, wir können nicht sehen, welche Infektionen haben direkt im Stadion stattgefunden. Wir nutzen deshalb die allgemein üblichen Daten des RKIs, die uns die täglichen Infektionen auf Ebene der Landkreise darstellen und haben die zusammengebracht mit den Fußballspielen. Und schauen uns dann an, wie verhalten sich die Infektionszahlen nach dem Spielen gegenüber Infektionszahlen in vergleichbaren Kreisen, in denen eben keine Spiele stattgefunden haben.
Und da konnten Sie eben feststellen, dass es durchaus zum Steigen der Zahlen beiträgt.
Genau, was wir da dann sehen, ist, dass im Nachgang der Spiele auch mit einem relativ passenden Muster zu Corona-Infektionen, so etwa nach 10 Tagen, die Inzidenzzahlen beginnen zu steigen. Wobei, das ist der wichtige Punkt, wir sehen, dass dieser durchschnittlich steigende Effekt komplett zurückzuführen ist auf solche Spiele, wo eher laschere Maskenregeln gegolten haben. Die Spiele, wo ich die Maske am eigenen Sitzplatz absetzen kann.
Also eine klare Aussage, die Maske am Platz zu tragen, das hilft.
Genau, die Aussage, die wir aus unseren Daten finden, ist dauerhaft Maske tragen am Sitzplatz hilft. Was wir nicht wissen, ist, in welcher Weise die Masken wirken. Das heißt, ist es wirklich der medizinische Effekt, der im Vordergrund steht? Die Maske verhindert, dass Aerosole sich verteilen? Oder ist es vielleicht eher ein psychologischer Effekt? Vielleicht, wenn ich permanent auch in spannenden Phasen, auch in der 90. Minute noch mit der Maske daran erinnert werde, da ist noch die Pandemie und Abstand halten ist wichtig. Vielleicht ist es auch nur dieser psychologische Effekt.
Wenn wir jetzt auf die EM schauen und ich schaue mir ein Konzept an, wie für die Allianz Arena in München, zu einem Fünftel ausgelastet, 14.000 Zuschauer am Platz, Maskenpflicht, da würden Sie dann sagen, so ein Konzept funktioniert?
Den Daten folgend ja. Und im Vergleich zu den Spielen, die wir untersuchen konnten, damals aus der Saison, gilt mittlerweile auch die Testpflicht, die es damals einfach noch nicht gab. Wichtig ist aber bei der Betrachtung auch die Umsetzung der Maskenpflichten. Das heißt, es ist ein klares Plädoyer dafür, zum einen konsequente Maskenpflichten zu haben, zum anderen sie aber auch umzusetzen.
Gestern sah man auch ab und zu mal ein paar Gesichter ohne Maske, das ist richtig. Wenn Sie jetzt auf andere Spielorte schauen, Kopenhagen, da braucht es keine Maske am Platz, das Stadion ist auch ein Stückchen voller. Budapest jetzt ganz voll ohne Maske, ist das riskant?
Von den Ergebnissen, die wir haben, würden wir dazu nicht raten, eher davon dringend abraten. In Budapest galt natürlich neben diesem vollen Stadion, das natürlich ein ganz neues Bild plötzlich ist, ein Vorpandemiebild. Das Konzept beruht ja dort darauf, dass nur Genesene und Geimpfte im Stadion sind. Was nochmal eine andere Situation ist, als die, die wir uns damals mit den Daten anschauen konnten. Andererseits finde ich, ist es eine politische Frage der Gerechtigkeit. Also wenn ich per se nur Plätze vergebe an Leute, die entweder schon eine Infektion durchgemacht haben oder die schon eine Impfe bekommen haben, finde ich, kriege ich eher soziale Fragen der Gerechtigkeit, wenn ich dann auf Masken verzichte, aber dafür die Leute völlig unterschiedlich behandle, finde ich das kein glückliches Konzept. Aber das bedarf im Endeffekt natürlich einer politischen und weniger einer medizinischen, ökonomischen Einschätzung.
Welchen Einfluss haben Fußballspiele mit Fans auf das Corona-Infektionsgeschehen? Das haben Forscher um Philipp Breitenbach vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen untersucht, an Beispielen aus der deutschen Bundesliga. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn es edle Dinge gibt, die man aus Trauben machen kann, dann findet man die unter anderem in Frankreich. Champagner zum Beispiel oder Bordeaux, klangvolle Namen. Lange Zeit waren dort die Bedingungen für den Weinbau perfekt. Doch sowohl Champagner als auch der edle Rotwein könnten es schwer haben in Zukunft. Die Klimaerwärmung bringt Stress und überraschenderweise könnten ausgerechnet Frostnächte ein Problem werden, so wie in diesem Frühjahr. Das zeigt jetzt eine aktuelle Studie. Sven Kästner mit Einzelheiten.
Mit unzähligen Feuern haben französische Winzer im April versucht, ihre Reben gegen Nachtfröste zu schützen. Oft vergebens.
Klar, die Feuilles sont complètement grillées.
Vor kurzem habe noch alles geblüht, klagt dieser Winzer in einem Fernsehbericht. Ratlos zeigt er dabei auf die erfrorenen jungen Triebe seiner Weinstöcke. In den Nächten war das Thermometer in Zentralfrankreich unter 0 Grad gefallen, äußerst untypisch für den April in dieser Region. Seit 1938 habe es das nicht mehr gegeben, sagt auch der junge Winzer. Niemand sei darauf vorbereitet gewesen. Künftig werden die Weinbauern mit solchen Kälteeinbrüchen rechnen müssen. Das Forschungsnetzwerk World Weather Attribution untersucht außergewöhnliche Wetterphänomene und wie sie mit dem Klimawandel zusammenhängen. Zuletzt im Fokus der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die frostigen Aprilnächte in Zentralfrankreich. Das Ergebnis wirkt nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Die Erderwärmung verschlimmert die Folgen später Eisnächte. Friederike Otto von der Oxford University.
Der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass sich insgesamt das Frühjahr nach vorne verschiebt. Das heißt, die Knospen gehen früher im Jahr auf, teilweise schon im März. Und deswegen, wenn es doch mal zu Frost kommt, was im April eben immer noch sein kann, dann trifft dieser Frost Blätter, die schon rausgekommen sind, junge Blätter, die sehr anfällig sind für diesen Frost.
Zwar bewirkt die globale Erwärmung auch, dass Frosteinbrüche im April seltener werden, aber
weil eben dieser Effekt, dass das früher beginnt, schneller ist als die Abnahme der Wahrscheinlichkeit für Frost überhaupt um diese Jahreszeit, steigt eben das Risiko für Frostschäden.
Die Studie ist ein Preprint. Die Ergebnisse sind noch nicht begutachtet. Aber die World Weather Attribution arbeitet mit wissenschaftlich anerkannten Methoden. Die Autorinnen und Autoren haben mit unterschiedlichen Klimamodellen berechnet, wie stark die Erderwärmung die Frostrisiken der Winzer verschärft. Friederike Otto.
Seit Beginn der industriellen Revolution bis heute hat sich die Wahrscheinlichkeit für derartige Frostschäden um etwa 60% erhöht. Und dieser Trend wird auch weitergehen mit zunehmender Erhöhung der globalen Mitteltemperatur. Also bei 2 Grad wird sich das dann nochmal um 40% erhöhen.
Ein wirtschaftliches Risiko nicht nur für die französischen Winzer. Die genauen Berechnungen der Studie gelten zwar nur für Zentralfrankreich.
Aber viel wichtiger ist, dass diese Spätfröste generell in den gesamten mittleren Breiten, also auch Deutschland, voll zur Geltung kommen und damit die Vegetation und die Landwirtschaft gefährden. Zum Beispiel gab es auch 2017 einen deutlich weit verbreiteteren Spätfrost in Mitteleuropa, der letztendlich, so hat die Munich Re das geschätzt, 3,3 Milliarden Euro Schäden verursacht hat.
Markus Reichstein war an der Studie beteiligt. Der Geowissenschaftler erforscht am Max-Planck-Institut für Biochemie in Jena Wechselwirkungen zwischen Klima und Ökosystem. Er verweist darauf, dass später Frost für viele Pflanzen ein Problem ist.
Obstkulturen sind insbesondere gefährdet. Kirschkulturen, Äpfel, in Spanien aber zum Beispiel auch Pfirsiche. die sind ganz stark betroffen. Und es ist auch die natürliche Vegetation, auch die Wälder sind davon betroffen.
In Bayern ist der Wein in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr früh ausgetrieben. Fränkische Winzer kennen die verheerenden Folgen frostiger Aprilnächte, sagt Daniel Hessdörfer von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.
Diese hatten wir auch im vergangenen Jahr wieder gehabt, diese starken Schäden. Und darum war auch im vergangenen Jahr ein Jahr mit dem geringsten Ertrag seit mehreren Jahrzehnten.
Allerdings haben die hiesigen Winzer in den vergangenen Jahren eher unter der anhaltenden Trockenheit gelitten. Deshalb versuchen sie, sich mit dem Anbau südlicher Sorten an den Klimawandel anzupassen. Statt Silvaner etwa Sauvignon Blanc oder Merlot. Frost allerdings vertragen diese Reben erst recht nicht.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
Schon mal gehört? Ein Parastronaut oder eine Parastronautin. Diesen Begriff hört man bisher selten, aber vielleicht in Zukunft öfter. Es geht um Astronauten, die eine körperliche Einschränkung haben. Das überrascht erstmal, weiß man doch, dass Raumfahrerinnen strenge Kriterien erfüllen müssen, gerade was körperliche Fitness angeht. Aber ist zum Beispiel ein amputiertes Bein ein Grund, nicht ins All zu fliegen? Das möchte jetzt die Europäische Raumfahrtbehörde ESA untersuchen und sucht deswegen bei der aktuellen Bewerbungsrunde fürs Europäische Astronautenprogramm, die geht noch bis Freitagabend, da sucht sie ausdrücklich nach Menschen mit Einschränkungen für eine Machbarkeitsstudie. Welche Herausforderungen das mit sich bringt, das konnte ich vor der Sendung einordnen mit Felix Huber. Er ist am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Direktor für Raumfahrt- und Astronautentraining und kann auch erklären, woher kommen eigentlich bisher die strengen Vorgaben? Astronauten dürfen zum Beispiel nicht zu dünn, nicht zu dick sein und auch eine bestimmte Körpergröße haben, zwischen 1,50 und 1,90. Warum?
Also das liegt an der Beengtheit der Sojus-Kapsel. Sie dürfen nicht zu groß sein, weil sie sonst in die Sitzschalen nicht reinpassen. Sie dürfen aber auch nicht zu klein sein, weil sie sonst an die Instrumente und die Paneele und die Schalter nicht rankommen.
Also es sind ganz praktische Gründe. Jetzt öffnet die ESA diese Bewerbungsbedingungen, weil sie testen will, wie ist ein Einsatz im All mit körperlichen Einschränkungen denkbar. Da geht es zum Beispiel um Menschen, die einen Fuß oder einen Unterschenkel oder auch beide amputiert haben. Die sollen sich bewerben und mit denen will die ESA schauen, geht da was? Wo sehen Sie da die Herausforderungen?
Also es wird sicher schwierig, wenn irgendein Notfall auftritt, eine Havarie, das eben schnell evakuiert werden kann. Sage ich mir jetzt mal, ein amputiertes Bein oder Fuß unter Schwerelosigkeit ist nicht so kritisch, weil ich ja sowieso die Beine im All gar nicht benötige. Ich mache alles mit den Händen und den Armen. Das heißt, rumschweben geht, aber im Notfall ist es eben schwierig. Man muss entsprechend schnell evakuieren können.
Und da sind dann die kritischen Situationen, weil es da dann zurück auf die Erde geht.
Genau, also wenn ich dann wieder lande, ich meine, aus der Kapsel steige ich sowieso nicht selber aus, da wäre es egal, aber ich muss eben dann schnell durch die Station fliegen, ich muss mich festmachen können und so weiter. Es ist vielleicht auch bei der täglichen Arbeit schwierig. Normalerweise schnallt man sich mit den Füßen fest, damit ich arbeiten kann. Also es gibt quasi ein Oben und ein Unten, ich mache mich mit Schlaufen fest. Und wenn ich mich da eben nicht festmachen kann, dann kann ich nicht richtig arbeiten.
Wie könnte man diesen Schwierigkeiten begegnen? Hätten Sie da Vorschläge?
Ja, wahrscheinlich wird man dann oben extra Halteschlaufen sowas anbringen müssen. Die Kapseln oder die Module sind mit Absicht so gemacht, dass eben ein Mensch, wenn er steht, überall bequem rankommt. Also es gibt kein richtiges Oben und Unten, aber die Psyche braucht es. Ich mache mich dann quasi am Boden fest, um zu arbeiten.
Mhm. Und was müsste man da anpassen, anbringen?
Ja, wahrscheinlich bessere Halteschlaufen oder andere Halteschlaufen, irgendwo sowas. Also man kann nicht einfach so eine Schwerelosigkeit arbeiten, man drückt sich immer weg. Normalerweise sucht man irgendwo einen Halt, wo man sich einklemmen kann.
Auch Menschen, die kleiner als 1,30 sind, gehören dazu in das Profil, die ESA sucht. Was wäre da die Herausforderung?
Ja, da ist es wirklich, dass ich einfach an die ganzen Paneele rankomme. Ich kann mich da nicht strecken, ich müsste dann immer hinschweben, aber dann bin ich quasi in der Mitte von der Kapsel und kann mich ja nirgends festhalten.
Wäre es ein Verlust Ihrer Meinung nach, wenn wir sowas nicht probieren?
Also probieren sollte man sicher, man sollte niemand ausschließen, wegen körperlichen Gebrechen oder sonst irgendwas. Also Inklusion ist schon wichtig, aber es ist klar, eine Behinderung bleibt eine Behinderung. Ich kann die nicht ungeschehen machen. In bestimmten Bereichen werde ich es nie schaffen, dass ich einfach Behinderte dann mit reinnehmen kann.
Die ESA schreibt, solche Personen sind oft gewohnt, sich in schwieriger Umgebung anzupassen. Das könnte auch eine besondere Fähigkeit sein, die sie mitbringen.
Mit Sicherheit. Also es ist ja auch so, wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt meine Beine nicht bewegen, dann sind die Arme sowieso besser trainiert und unter Schwerelosigkeit nutze ich sowieso nur die Arme und die Hände. Das heißt, da habe ich sogar einen Vorteil.
Wie viel PR steckt drin?
Wahrscheinlich auch etwas, klar. Aber man sollte natürlich auch sehen, man sollte niemanden ausgrenzen und das gehört auch dazu. Auch die Raumfahrt gehört da dazu.
In Zukunft werden vielleicht Parastronauten im All arbeiten. Die ESA will das testen in einer Studie. Das waren Einschätzungen von Felix Huber, dem Direktor für Raumflug und Astronautentraining am DLR. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Und das macht heute meine Kollegin Priska Straub. Ja. Und es geht los mit uraltem Eis.
Ja, der bisher älteste Permafrostboden ist entdeckt worden in Sibirien. Mindestens 650.000 Jahre alt. Ein Rekord. Permafrost ist ja ganzjährig dauerhaft gefroren, reicht mehrere hundert Meter tief. Und der jetzt entdeckt wurde in der russischen Republik Jakutien, der hat sogar mehrere Warmzeiten überdauert, ohne aufzutauen. Doch damit ist es jetzt vorbei. Die natürliche Gefriertruhe da oben im hohen Norden, die taut offenbar unwiderruflich auf.
Nach über 600.000 Jahren. Liegt es am Klimawandel?
Auch, aber der Mensch hat zusätzlich seine Finger im Spiel. Ursprünglich war die Region dort oben mit Wäldern bewachsen. Das wurde abgeholzt. Das heißt, die natürliche Schutzschicht ist verloren gegangen und die obere Bodenschicht ist dann sozusagen abgerutscht, den Hang runter, hat den Permafrost freigelegt auf einer Länge von fast 2 Kilometern. Und diese Abbruchkante, die wird jetzt jedes Jahr breiter und höher. Und damit gibt es dann natürlich das gleiche Problem wie an vielen anderen Orten auf der Welt, in Sibirien, Kanada und Alaska. Denn mit dem Permafrostboden tauen auch die tiefgefrorenen Pflanzenreste auf, werden zersetzt von Bakterien. Und wir wissen ja, das kurbelt den Treibhauseffekt an, weil die gespeicherten Kohlenstoffverbindungen gelöst werden.
Ein Teufelskreis.
Und noch ein Blick zurück, aber jetzt ins Mittelalter, auf Gemälden so um 1450. Da kann man ein Modeaccessoire besonders häufig beobachten, sogenannte Schnabelschuhe.
Diese Schuhe mit der langen Spitze, die so nach oben zeigt.
Genau, extrem lang, extrem spitz, meist aus Leder. Eine Modeerscheinung in Frankreich und England zu der Zeit. Der letzte Schrei, wenn man zur Oberschicht gehörte. Aber man bezahlt es mit verkrüppelten Füßen. Das haben britische Archäologen bei einer systematischen Untersuchung von Skeletten herausgefunden. Auf Friedhöfen rund um das heutige Cambridge. Deformierte Füße haben sie gefunden. Übrigens, Schnabelschuhe war eine Mode fast ausschließlich für Männer.
Ah, hat's die also mal getroffen? Heute sind es eher Frauen, die sich mit High Heels Füße ruinieren.
Aber die Schäden durch hohe Absätze, das ist interessant, die sind durchaus vergleichbar mit den Fußschäden durch Schnabelschuhe. High Heels verursachen eine ähnliche Fehlbelastung. Der Zeh wird nämlich nach innen gedrückt und das Gelenk des großen Zehs dann nach außen. Ballenzeh nennt man das heute. Und genau das passiert eben auch bei extrem schmal geschnittenen Spitzenschuhen. Die Oberschicht fand's schick. Die Skelette der Handwerker und Bauern hatten kaum Fußfehlstellungen. Das konnte man ja erwarten.
Dann war es vielleicht mal gut, nicht zur Oberschicht zu gehören.
Und das Beste zum Schluss, das Rätsel um den Riesenstern Betelgeuse ist nämlich gelöst. Das ist dieser kräftig orange leuchtende Stern im Sternbild Orion. Ende 2019 ist der plötzlich blasser geworden, schließlich fast ganz verschwunden und hat nicht nur den Astronomen Sorgen gemacht.
Da wurde viel drüber geschrieben, geredet. Manche haben gesagt, da könnte eine Explosion bevorstehen.
Absolut. Und die Europäische Südsternwarte hat jetzt neue Teleskopaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, was auf Betelgeuse tatsächlich passiert ist. In besonders hoher Auflösung und es ist alles viel harmloser als gedacht.
Aha.
Der Riesenstern, der spuckt nämlich hin und wieder gigantische Gasblasen aus und wenn die sich dann auf der Oberfläche abkühlen, entstehen riesige Staubwolken und die haben die freie Sicht gestört. Inzwischen leuchtet er übrigens wieder so hell wie früher, ist auch mit bloßem Auge gut zu erkennen.
Wo genau?
Es ist der Schulterstern, der sogenannte, also links oben, so grob.
Im Orion. Der Riesenstern Betelgeuse. Schädliche Schuhmode um im 15. Jahrhundert und ein uralter Permafrostboden. Das waren aktuelle Meldungen mit Priska Straub. Bei den einen jucken die Augen, den anderen läuft die Nase. Und ganz gemein wird es, wenn sich die Allergie in der Lunge bemerkbar macht. Wenn man husten muss oder spürt, wie das Atmen schwer fällt. Dann, wenn Pollen in der Luft sind. Manche Allergiker bleiben schweren Herzens dann auch bei schönstem Wetter daheim und schließen die Fenster. Wenn es dann irgendwann mal gewittert und Regen fällt, was für eine Erleichterung. Dumm nur, kurz bevor der Regen fällt, wird es manchmal noch besonders schlimm mit der Allergie. Sogenanntes Gewitterasthma ist unter Fachleuten ein bekanntes Phänomen. Die Ursachen sind nicht völlig klar. Eine Untersuchung aus Australien liefert jetzt neue Erkenntnisse. Bayern 2-Reporterin Birgit Magiera.
Es ist sehr heiß, als sich am 21. November 2016 ein Gewitter zusammenbraut über der australischen Stadt Melbourne. November ist Frühsommer in Australien. Auf den Feldern steht das Süßgras, eine Futterpflanze in voller Blüte, erzählt die Atmosphärenforscherin Catherine Emerson.
Heuschnupfen, Hochsaison und über 30 Grad. Der Sturm war so heftig, dass er Trampoline in den Gärten umgekippt hat. Viele sind trotzdem draußen geblieben und wenig später waren die Arztpraxen und Notaufnahmen voll mit Menschen, die heftige Atemprobleme hatten. Die waren den Pollen extrem ausgesetzt.
Und so hatten wir maximum Exposure mit Menschen, die outside.
Genauer gesagt den Pollenfragmenten. Heraufziehende Gewitter können Pollen regelrecht zerlegen in winzige Teilchen, erklärt der Münchner Lungenfacharzt und Umweltmediziner Dennis Nowak.
Dass bei warmer Luft die Pollen aufsteigen, hochgerissen werden mit der warmen Luft und dann oben in größerer Höhe entweder quellen, wenn es eben auch schon mit zum Gewitter gehörenden Regen ist, quellen und kaputt gehen, wie so ein kleiner Osmoseschock passiert, oder wenn es blitzt, dann elektrische Entladungen dazu führen, dass die Pollen gewissermaßen zerstört werden.
Diese winzig kleinen Pollenteilchen dringen viel tiefer in die Lunge ein als komplette Pollen. Und dort lösen sie umso schlimmere allergische Reaktionen aus. Meist ist an diesem Effekt eben die Feuchtigkeit schuld. Das ist in Laborversuchen mehrfach beobachtet worden. Nicht aber in Melbourne. Als dort die Menschen mit Atemnot die Krankenhäuser stürmten, war die Luft noch staubtrocken. Und Catherine Emerson und ihr Team haben sich gefragt, was sonst die Pollen zerkleinert haben kann.
So this led us to looking at
Wir haben uns dann eine andere Sache angeschaut, nämlich wie viele Blitze man in diesem Zeitraum zählen konnte. Und das waren viele. Und die meisten im Westen und Süden von Melbourne. Und das hat zu den Patientenzahlen in den Notaufnahmen gepasst.
Den Zusammenhang konnte die australische Forscherin mit Hilfe von Rechenmodellen am Computer dann auch nachweisen. Die elektromagnetische Ladung in der Luft, wenn der Blitz zuckt, ist also auch in der Lage, Pollen zu zerhäckseln. An dem gleichen Thema forscht auch Claudia Treidel-Hoffmann am Institut für Umweltmedizin der Technischen Universität München in Augsburg.
Vielmehr ist es ja wirklich diese elektromagnetische Ladung, die schon die ganze Zeit in Diskussion ist, dass sie dazu führt, dass die Pollen aufgesprengt werden. Und das haben die Wissenschaftler sehr, sehr schön in einem mathematischen Modell simuliert. Und das bestätigt im Prinzip das, was vorher schon hypothetisiert wurde. Es ist wirklich gut bearbeitet mit sehr guten Ergebnissen, mit denen wir weiterarbeiten können am Patienten.
Ziel der Umweltmedizinerin ist ein Frühwarnsystem, das Menschen mit Allergieproblemen noch verlässlicher hilft, sich rechtzeitig zu schützen. Auch weil Extremwetterlagen häufiger und Pollen tendenziell mehr werden, so die Fachfrau, bedingt durch den Klimawandel.
Mehr als 500 bis zu 1000 Pollen pro Kubikmeter Luft. Das ist schon mal eine komplizierte Wetterlage. Und dann, wenn es feucht ist, wenn die Luftfeuchtigkeit wirklich hoch ist und wenn dann noch dazu Gewitter kommt, dann ist es so, dass das der Worst Case ist für so einen Asthmatiker.
Asthmatiker wissen in so einem Fall eigentlich, wie sie sich wappnen. Menschen, die die Allergie allerdings bisher nur in Augen und Nase gespürt haben, könnten von einem Gewitter-Asthma-Anfall überrascht werden. Denen rät der Lungenfacharzt Nowak, sich einige Fragen zu stellen.
Habe ich auch schon mal zu Infektzeiten oder während starken Gräserflugs oder in der Kombination von Pollenflug und körperlicher Belastung Beschwerden von Seiten der unteren Atemwege gehabt? Also hat es über den Bronchien schon mal ein bisschen gepfiffen oder gebrummt? Waren da Atemgeräusche hörbar?
Dann sollte man einen Lungenfunktionstest beim Facharzt machen und besprechen, ob zum Beispiel ein Notfallspray sinnvoll wäre, bevor das nächste Gewitter aufzieht, mit oder ohne Regen.
Heute erstmal nicht in Bayern, ziemlich sicher. Keine Gewitter, aber Richtung Wochenende. Da kommen wir wohl nicht drum rum. Das war's in IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.